Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Stuart, für den Einblick, für das Interview und Stuart auch für all die Informationen, die wir gerade eben von dir bekommen haben, die zeigen, wie kompliziert das Leben im Moment ist. Zu Hause ist es bei uns auch recht kompliziert. Ich habe eine echt doofe Woche hinter mir. Angefangen mit den Kindern. Die Kinder sind eigentlich ziemlich, nein, die sind super. Drei Jungs haben wir ja, zwei von denen gehen in die Schule, einer geht nächste Woche wahrscheinlich wieder in den Kindergarten, aber die sind die letzte Woche eben nicht in Schule und Kindergarten gewesen. Wir hängen seit 9 Wochen aufeinander rum und es ist anstrengend. Jeder mit seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen und Vorstellungen, wie es auszusehen hat, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht, wann man was für die Schule macht oder eben auch nicht, und es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Die ganzen Schulaufgaben, die man dann einsenden muss, und manche bekommt man korrigiert zurück, von manchen Lehrern hört man gar nichts und dann muss man hinterher telefonieren. Es ist kompliziert, mit Schulkindern da unterwegs zu sein. Anna arbeitet ja auch als Lehrerin, kriegt ganz viele Anrufe von Schülern und die kommen immer, immer genau dann, wenn man gerade essen möchte oder wenn man irgendwie gerade mal einen Moment der Ruhe hat, wo gerade mal kein Stress und Streit in der Familie ist, dann kommt immer von außen irgendwie was. Ich habe ein ganz tolles neues Fahrrad vor kurzem bekommen, weil mein altes nun wirklich, wirklich nicht mehr ging. Und das macht unglaublich viel Spaß, damit rumzufahren. Aber in der letzten Woche habe ich so übertrieben, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich hatte so Muskelkater und das, wenn man ständig mit Schmerzen durch die Gegend läuft, die sind überschaubar und ich weiß, woher sie kommt, aber trotzdem waren die Schmerzen da und dann nervige Kinder und man kann irgendwie nichts Gewohntes machen. Das ist nicht schön. Und wenn dann auch noch die Frau ruft, Stefan, komm mal bitte ins Badezimmer, und dann tropft es von der Decke ziemlich zügig runter. Und wir hatten mal wieder einen Wasserschaden, mal wieder, weil wir den vor 2 Jahren an ganz ähnlicher Stelle auch schon hatten. Und jetzt ist ein weiteres Ventil direkt daneben geplatzt und es war wieder alles pitschnass und ja, der Klempner kam. Die Versicherung wird irgendwann kommen, wir müssen irgendwann wieder im Bad renovieren, und es ist so unnötig und so nervig und das Ganze so überfordernd im Moment mit all den Auflagen, die es gibt, die man für die Gemeinde bedenken muss, Treffen, die nur online stattfinden. Es ist anstrengend. Es ist unglaublich anstrengend. Ich weiß, dass ich auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau mecker. Aber die letzte Woche hat mich echt geschlaucht und ich habe mit Blick auf die Predigt heute durchaus die Frage im Kopf gehabt, warum? Warum soll ich irgendetwas Nettes über Gott erzählen, wenn er mir meine Beinschmerzen nicht nimmt, wenn er meine Kinder nicht ruhig macht, wenn er nicht dafür sorgen kann, dass das Rohr nicht platzt? Warum soll ich ihm was Nettes über einen Gott erzählen, der mich nicht davor bewahrt, dass es mir einfach mal richtig doof geht, richtig schlecht? Das ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Und ich bin dankbar, tatsächlich dankbar, dass ich diesen Termin hier hatte und ich etwas Nettes über Gott zu erzählen habe, weil es mein Beruf ist, weil es mir einfach nochmal den Kopf gewaschen hat und dafür gesorgt hat, dass ich auch nochmal auf ein paar andere Dinge schaue, die ich mit Gott erlebt habe, die ich mit Gott erleben möchte, die Gott für mich ist. Aber manchmal ist das Leben einfach anstrengend. Und mein Niveau ist sehr weit oben. Ich bin mir sicher, dass einige von euch, die ihr das hier jetzt schaut, euch denkt, das ist lachhaft, so ein Wasserschaden. Soll ich dir mal erzählen, was ich letzte Woche durchgemacht habe? Ich habe gestern habe ich jemanden auf dem Fahrrad getroffen aus unserer Gemeinde, wo die Schwester in Hamburg 4 Wochen lang im Koma lag durch den Coronavirus. Ich weiß, meine Probleme sind nichts im Vergleich zu vielen Dingen, die ihr miteinander rumschleppen müsst. Aber vielleicht stellt ihr euch dann eben auch die Frage, warum muss ich durch das Ganze durch? Wo ist Gott in dem Ganzen? Gott, wo bist du? Warum bin ich Christ? Warum folge ich dir nach, wenn ich doch trotzdem all diese Schwierigkeiten habe? Was habe ich davon, dass ich in der Corona-Krise, in der Wirtschaftskrise, die jetzt auf uns zukommt, was habe ich davon, dass ich Gott hinterherlaufe? Ich bin ja trotzdem von Krankheit gezeichnet. Mein Körper zerfällt doch trotzdem und wird irgendwann sterben. Wir haben Sorgen. Meine sind mit Sicherheit noch gering. Wir haben Ängste. Wir haben wirkliche Probleme. Wir haben Nervtötendes. Wir haben all das, was man mit Alterssprache Bedrängnis nennen kann. Es gibt Bedrängnis in der Welt und da bin ich sehr dankbar, dass wir in der Bibel das auf jeden Fall zugesprochen bekommen. In Johannes 16, Vers 33. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis. In der Welt erlebt ihr, dass Dinge nicht gut sind, dass Dinge nicht schön sind. Da erlebt ihr Nervtötendes, Beängstigendes, Dramatisches, Sorgen. gut, dass wir das haben dürfen, dass Gott das anerkennt, dass die Bibel das anerkennt und sagt, ihr habt Bedrängnis. Aber es ist erstmal nur eine Feststellung, wie wunderbar ist, dass dieser Vers, Johannes 16, Vers 33, weitergeht und Jesus uns dazu sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr habt Probleme, ihr habt Sorgen, ihr habt Ängste, aber Jesus hat die Welt überwunden. Überwinden oder auf Griechisch Nikeo oder Nikaio, besiegen, überwinden. Das heißt, dass jemand gewonnen hat und als Sieger das Feld verlässt oder als Sieger den Platz verlässt. Das bedeutet, dass da jemand ist, der gewonnen hat über jemand anderen, über etwas anderem. Jesus hat die Welt überwunden. Aber in Anbetracht der Umstände, in denen wir uns befinden, in Anbetracht dieser Weltkrise Corona, in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation, in der viele Leute jetzt stecken, weltweit, in Anbetracht der Angst, die umgeht und die Sorgen, die wir uns machen, klingt das irgendwie, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, irgendwann, vielleicht, werde ich mal die Welt überwinden. Das ist tatsächlich eine Vorstellung, die in vielen christlichen Kreisen ganz fest verwurzelt ist, verankert ist, dass Jesus irgendwann einmal kommen wird und sich irgendwann einmal um die Probleme dieser Welt kümmert. Oder noch viel schräger eigentlich, Jesus wird irgendwann kommen und all die Menschen, die ganz fromm und ganz, ganz beharrlich auf ihn hoffen, die wird er dann nehmen und wie in ein Raumschiff aus dieser Welt herausreißen und mit ihnen in eine andere Sphäre verschwinden. Aufgehängt ist diese Vorstellung oft an einen Bibelvers aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ich mag das gerne vorlesen, der 1. Thessalonicher 4, 14 bis 17. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Eine Vorstellung davon, wie es mal werden wird. Da beschreibt Paulus eine Szene, eine bildhafte Szene, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und daraus machen viele Menschen, wurde das in den letzten 150, 200 Jahren oft gemacht, dass Jesus wiederkommen wird und seine Getreuen aus dieser schrecklichen, bösen Welt herausholt und mit ihnen dann entschwindet, irgendwo hinein in die Wolken. Jetzt wissen wir von Astronauten, von Piloten, dass da oben zwischen den Wolken, dass da drüber irgendwo im Weltall, dass dann nicht dieser Ort zu sehen ist, da oben. Wovon spricht Paulus jetzt hier? Was wird passieren, wenn Jesus wiederkommt? Wir haben hier Trompeten, wir haben den Himmel, wir haben Wolken. Das unterstreicht zuallererst einmal diesen majestätischen Moment, wenn Jesus wiederkommt. Es wird großartig, wunderschön sein. Und ich bin mir recht sicher, dass Paulus da eine ganz bestimmte Szene aus der jüdischen Welt vor Augen hatte, nämlich den Mose, der vom Berg Sinai gekommen ist, beim Schall der Posaunen, beim Ruf der Engel. Und Mose kam mit dem Gesetz in diese Welt und hat im Volk der Juden, hat im Volk derer, die aus Ägypten geflohen sind, hat Ordnung geschaffen. Das Gesetz hat Ordnung und Gerechtigkeit gebracht. Auf einmal war durch das Erscheinen von Mose, der vom Sinai herabkam, mit dem Gesetz, war Gerechtigkeit da, war Ordnung da. Und dieses Bild hatte Paulus mit Sicherheit auch vor Augen, als er das Kommen Jesus beschreibt. Wie Mose, der vom Berg Sinai kommt und Ordnung schafft, wird Christus von oben kommen und Gerechtigkeit bringen. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und wir haben hier mit den Wolken ein Bild aus Daniel 7, wo Daniel beschreibt, wie der Menschensohn in diese Welt kommen wird und wie ein Treffen in den Wolken stattfinden wird mit dem Gesandten Gottes, der die Welt richten wird, der Gerechtigkeit bringt. Und dort treffen sich der Gesandte, der Menschensohn, der Messias, trifft er die Welt und schafft Recht und schafft Ordnung. Das ist das, was dort passiert, in den Wolken. Und Paulus hat ein drittes Bild von einem Herrscher in diesem Text mit drin, der siegreich aus einer Schlacht zurückkommt. Wenn ein Feldherr, ein römischer Feldherr zum Beispiel, gesiegt hat und er kommt zurück in seine Stadt, was machen dann die Menschen, seine Untertanen? Sie kommen ihm entgegengelaufen. Genauso wie Paulus das hier beschreibt, dass wenn Christus kommt, dann laufen wir ihm entgegen und treffen ihn. Und das nicht, weil der siegreiche Herrscher dann die Menschen mit sich führt und dann sind sie für alle Zeiten weg, sondern weil die Menschen, die ihrem Herrscher, ihrem siegreichen Kämpfer entgegenlaufen, die eskortieren ihn dann hinein in seinen Besitz, in seine Stadt, in den Ort, an dem er regiert. Voller Freude, dass er siegreich zu ihnen gekommen ist. Die Aussage, die in diesem Text drin steht, ist eben nicht, dass Christus, weil er die Welt nicht besiegen konnte, einen Plan B ergreifen musste und die Menschen aus dieser Welt herausreißt und uns wegnimmt und uns an einen fernen, fremden Ort bringt, um uns irgendwie vor dem Bösen der Welt zu schützen. Nein, sondern der siegreiche Herrscher kommt zu uns und voller Freude, dass er kommt, laufen die Menschen, die ihn als siegreichen Herrscher annehmen und anerkennen wollen, laufen ihm entgegen. Und es ist ein freudiges Bild, ein herrliches Bild mit Trompeten, mit Engelstimmen, mit Posaunen und Wolken und alles majestätisch und sehr, sehr gut, wenn Jesus wiederkommt. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen nicht von dieser Welt fliehen, wir müssen nicht abhauen, wir müssen nicht von Jesus aus dieser Welt herausgerettet werden, weil Jesus diese Welt überwunden hat. Weil er der Überwinder ist. Er hat besiegt, er hat überwunden und er kommt als siegreicher Herrscher wieder hierher. Wir sprechen von einem Wiederkommen Jesu. Wir warten nicht verängstigt darauf, dass wir hier herausgerissen werden, sondern in freudiger Erwartung warten wir auf die Ankunft des Siegers. Nur so macht das ganze Neue Testament ja Sinn. Macht es Sinn, dass es von einem Evangelium, von einer guten Nachricht die Rede ist. Wir werden nicht klein beigeben und hier entrissen werden, sondern der Sieger, der Herrscher kommt zu uns. Es ist eine Freudenbotschaft. Nur so ist zu erklären, wie die ersten Christen, die ersten Gemeinden voller Freude davon weitererzählt haben, dass nicht das Böse und das Leid in der Welt triumphieren wird. Nein, Jesus hat triumphiert am Kreuz über all das Schlechte, all das Böse, all das, was uns fertig macht, was unser Leben schlecht macht. Über den Muskelkater, die nervigen Kinder, den Wasserschaden, Coronaviren, Weltwirtschaftskrise, über alles hat Jesus Christus regiert und gesiegt. Und ganz ehrlich, das predige ich mir heute selbst, weil ich das nach dieser Woche hören muss. Ich muss das nochmal hören, verinnerlichen, dass Jesus Christus gesiegt hat. Ich muss das hören, weil ich es nicht sehe. Die Bibel fragt das so schön in Jesaja 43. Siehe, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Nein, nein, ganz offensichtlich erkenne ich es immer wieder nicht. Denn wo ist denn der Sieg? Wo ist denn Jesus, der gewonnen hat? Wo ist denn die Herrschaft? Wo ist denn das Reich Gottes? Wann wird das alles sichtbar werden? Und Lukas, in seinem Lukas-Evangelium, wird hier ganz bestimmt sagen, gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst, wann das denn alles kommt, wo das denn alles ist. Lukas 17, ab Vers 20. Als er aber von den Pharisäern, also als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes? Wann ist das denn alles so wunderbar und so herrlich, wie du das beschreibst? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch, zwischen euch, durch euch, bei euch, in euch. Reich Gottes ist da, wo der König, wo Gott, wo Christus selbst das Sagen hat, wo er König ist. Gebe ich Gott als König die Autorität über mein Leben oder darf ein Wasserschaden über mich regieren? Darf Muskelkater mich fertig machen? Dürfen die Nachrichten, die jeden Tag auf mich reinprasseln und die im Moment, weiß Gott, nicht schön sind, dürfen die bestimmen, wie es mir geht, was ich denke, was ich fühle, was meine Hoffnung ist? Oder gebe ich Gott die Autorität, über mich zu entscheiden, über meine Gefühle zu entscheiden, über das, über dem zu stehen, was ich denke und wie es mir geht? Denn ja, es stimmt, das Reich Gottes ist noch nicht überall. Es gibt Zellen in meinem Körper, die wissen nicht, dass Jesus Christus gesiegt hat. Die bereiten mir immer noch Schmerzen. Die sind nicht gut. Mein Knie ist seit Jahren nicht so, wie es sein sollte. Nachdem meine Kniescheibe da einmal raus ist, habe ich immer wieder Schwierigkeiten damit. Ist die Kniescheibe immer wieder locker, es tut immer wieder weh. Mein Knie weiß nicht, dass Jesus, der König der Liebe, der König des Heils, dass er regiert hat. Das ist nervig, das ist anstrengend. Aber ich weiß, dass irgendwann auch die Zellen meines Knies das verstanden haben werden, dass Jesus Sieger ist. Auch all die Moleküle im gesamten Universum werden irgendwann anerkennen, dass Jesus das Sagen hat, dass es keine Naturkatastrophen mehr geben kann und darf, weil Jesus König ist. Was tun wir damit? Was tun wir mit dem Wissen, dass Jesus irgendwann wiederkommt? Was tun wir damit, dass Jesus irgendwann die gesamte Welt überwunden haben wird, sichtbar überwunden haben wird, wo er jetzt schon gesiegt hat? Was tun wir, wenn wir uns jetzt als Gemeinde irgendwie wiedersehen werden und wieder Kontakt miteinander haben, uns hier in diesen Räumen treffen können, gemeinsam beten können, uns austauschen können? Was machen wir als Kirche mit der Information, mit dem Wissen, mit der Hoffnung, dass Jesus gesiegt hat, dass er die Welt überwunden hat und dass nach und nach immer mehr jedes Molekül, jeder Mensch, jedes Herz, jeder Stein anerkennt, dass Jesus Christus König ist? Ich hoffe, dass wir uns darin ermutigen, in dieser Hoffnung. Ich hoffe, dass wir das Miteinander, wenn wir wieder zusammenkommen, dazu nutzen, uns gegenseitig den Kopf zu waschen. Und da, wo wir rumheulen, so wie ich das gerade eben getan habe und die letzte Woche über getan habe, wo wir rumheulen, dass alles doch so blöd ist und so anstrengend und so schwierig, dass wir uns gegenseitig den Kopf waschen und uns gegenseitig sagen, ja, das ist anstrengend, aber richte deinen Blick mal wieder auf Gott. Lass ihn König über all die Situationen sein, über jeden Wassertropfen, der sich bei dir im Badezimmer sammelt. Lass uns gegenseitig darauf hinweisen, dass wir auf Gott schauen können. Dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen, wo Reich Gottes schon ist und werden kann in unserem Denken, in unserem Handeln, in all dem, was wir sagen. Kirche ist kein geschützter Aufbewahrungsraum, kein Kellerregal, in das alle Christen irgendwie einsortiert werden für den einen Tag, an dem Jesus dann wiederkommt. Wir sind keine Tupperdose, in die wir reingesteckt werden, um haltbar zu bleiben. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind Menschen in freudiger Erwartung. In so freudiger Erwartung, dass wir in einen Tuppertopf gar nicht reinpassen würden, weil er explodieren würde vor Freude, weil wir auf den siegreichen Herrscher warten, der wiederkommen wird. Das ist kein Optimismus, das ist kein Gedanke, ach, das wird irgendwann schon wieder gut, sondern das ist Realität. Wir sind da keine Optimisten, sondern wir sind Realisten, wenn wir damit leben, dass es gut werden wird und dass es jetzt schon gut ist, nur noch nicht überall sichtbar. Lass uns aufeinander Acht haben, uns gegenseitig darin ermutigen, nach oben zu schauen und uns wirklich darüber zu freuen, dass Jesus die Welt überwunden hat. Dass wir das erkennen, dass wir uns gegenseitig darin ermutigen und herausfordern, diesen Anspruch und ja, diesen Anbruch des Reiches Gottes, der schon da ist, dass wir den uns immer wieder vor Augen führen und dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass Gott unser König ist, dass wir eine Beziehung mit diesem König leben und dass wir uns gegenseitig darin ermutigen, diesen König zu feiern und zu loben, dass wir unsere Beziehung zum König bauen und ihn loben und ehren und uns gegenseitig ermutigen, anstupsen, uns helfen, und die Freude teilen, wo wir schon erlebt haben, dass Gott König ist. Dass wir uns gegenseitig Zeugnis darin geben, uns gegenseitig in der Beziehung, die wir miteinander leben, zu diesem König, zu diesem Gott immer wieder hinziehen. Und lass uns die Beziehung eben zu Gott nach oben und untereinander, lass uns sie so intensiv leben, dass sie ansteckend ist, dass andere Leute von unserer Freude angesteckt werden, dass sie uns ansehen und denken, was haben die, was ich nicht habe. Ich möchte auch diese Hoffnung haben, ich möchte auch in dieser Freude leben, ich möchte auch davon ausgehen und damit rechnen, jeden Tag und jede Sekunde, dass der Sieg errungen ist und der Herrscher auf zu uns zurückkommt und wir mit ihm zusammen seinen Sieg feiern können. Wusstest du, dass wir nicht auf den Tod warten, sondern auf den Sieger, auf den Überwinder? Der wird kommen. Christliches Leben ist kein Warten auf das Sterben, damit wir dann mit einem Raumschiff oder mit Entrückung oder mit was immer uns da vorschwebt, wir wegkommen, sondern wir warten nicht auf den Tod, sondern auf den Sieger, der da kommt. Lass uns das machen mit den Möglichkeiten, die wir jetzt in dieser neuen Mit-Corona-Welt haben. Lass uns in den kommenden Wochen uns gegenseitig ermutigen und zur Freude anreizen, zur Freude über den König, der kommt. Dafür können wir ganz neue Formen finden. Dürfen uns egal sein, wie wir uns treffen dürfen und was wir alles machen können. Die Umstände sind da egal, weil der Kern die Freude ist. Und dafür werden wir einen Stil finden. Dafür werden wir Möglichkeiten finden, in dieser Freude zu leben, uns gegenseitig daran zu ermutigen, Gott anzubeten und ihn als König zu leben und das ansteckend zu leben, wo Menschen diese Freude nicht haben und tatsächlich nur Corona-Nachrichten und Ängste vor sich herschieben. Lass uns Vorfreude feiern und einfach zu einer Gemeinschaft werden, die mit allem, was sie tut und wofür sie steht, diesen König, diesen Gott, diesen Sieger ehrt, dient und feiert. Ich wünsche dir, mir, uns als Gemeinde, dass uns diese Freude immer wieder vor Augen ist, immer wieder uns bestimmt, unser Gemeindeleben bestimmt, unseren Alltag bestimmt und dass all das, was nicht gut ist, dass all das, was nicht schön ist, was uns anstrengend und schwierig erscheint, was uns Angst macht, was uns unterdrückt, was uns runterzieht, dass wir all das unter die Herrschaft des Siegers stellen können und mit ihm zusammen darauf freuen können, dass er wieder zu uns zurückkommt und sein Sieg und seine Herrschaft für absolut jeden sichtbar wird. Damit möchte ich euch segnen mit dieser Freude, mit der Freude über den Sieg, den Jesus Christus errungen hat. Eine gute Woche euch, Gottes Segen. Bis bald wieder hier im Christuszentrum. Tschüss. Kleinen Moment noch. Wir sind noch nicht ganz zu Ende. Zum einen möchte ich noch gerne mit uns beten und dann haben wir gleich noch ein Segenslied, was Olivia und Christoph für uns singen werden. Und dann dürft ihr in die neue Woche hinausgehen. Aber erst, Jesus, möchte ich dir danken, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben, dass wir Mitarbeiter haben, die das Ganze aufbereiten und dass wir E-Mails haben, wo wir diese Botschaft aussenden können, dass wir uns thematisch einfach um ein Ding sammeln können, was du zu uns als Gemeinde sprichst. Und ich danke dir, dass die Botschaft von dir einfach immer eine gute Botschaft ist und dass wir dadurch Freude bekommen können, wenn wir uns auf dich besinnen und wenn wir dich suchen, können wir Freude kriegen, trotz all dem, was in der Welt nicht gut ist. Ich danke dir, dass du Freudenspender bist, dass du Grund zur Freude bist und dass du in uns Freude hervorbringen möchtest durch deinen Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, das jetzt in diesem Moment, wann auch immer dieses Video angeschaut wird, zu tun und das in der nächsten Woche zu machen, dass wir erleben, wie du in uns wirkst und in uns etwas hervorbringst, was nicht wir selber machen, wo nicht wir selber uns irgendwie Freude einreden oder nur nach Dingen suchen müssen, die uns irgendwie Freude schenken, sondern schenke du uns deine Freude, deine himmlische, herrliche Freude, die größer ist als Vernunft, als Verstand und als die Umstände, in denen wir uns sehen. Danke für das Gute und danke, dass das Gute von dir kommt. Segne uns in dieser Woche, Jesus. Amen. Und jetzt nochmal mit großem Dank an Olivia und Christoph. Gute Woche euch.
Segne dich und Wunderbar sind seine Werke, er hat dich gemacht, der schon im Mutterleibe über dich gewacht, der dich liebt und beim Namen nennt und der jeden Schritt von dir kennt. Der Herr segne dich und er behüte dich, Gottes Friede leuchte über dir. Wenn es dunkel wird, sei er dein Licht für dich, der Herr ebne deine Wege unter dir. Versprochen.